Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael und ich sind in Katar. Wie Sie sehen, es ist wahnsinnig windig. Es ist auch viel kühler, als wir eigentlich erwartet hatten und auch als die Teams erwartet hatten, was einen gewissen Einfluss auf das Rennen hatte. Das Rennen an sich, was würdest du sagen, was hat das eigentlich entschieden? Es gab ja so zwei Teile mit einer Prozession am Anfang. In der Mitte wurde es dann so ein bisschen spannender. Es ging viel um Strafen, es ging um Reifen, es ging natürlich um die Performance der Fahrer. Was sagst du, hat am Ende den Unterschied gemacht?
Ja, ich glaube, es war ein Mix. Am Anfang war es natürlich ein Duell Mann gegen Mann, Verstappen gegen Norris. Die ersten 35 Runden, wenn man das jetzt mal isoliert sich anschaut, waren unglaublich. Die haben sich von Rekordrunde zu Rekordrunde gejagt mit einem irren Tempo. Und man hatte sich schon die ganze Zeit gefragt, hey, wie kann das sein? Wie können die Reifen halten? Wir hatten ja den Sprint über 19 Runden, alle auf Medium-Reifen. Und da hatte sich schon gezeigt, dass nach diesen 19 Runden bei ungefähr der Hälfte der Teilnehmer die Reifen schon am Limit waren. Pirelli hat gesagt, Leute, 24 Runden ist so ungefähr das Limit, dann müsst ihr aufpassen. Aber die fuhren alle, fast alle, es waren insgesamt 12 Fahrer, bis Runde 34. Dann gab es die beiden Reifenplatzer bei Carlos Sainz und bei Lewis Hamilton. Können wir vielleicht später nochmal im Detail drauf eingehen. Dann kam der Safety Car. Das hat natürlich vieles auf den Kopf gestellt. Nach der Safety Car Phase eigentlich fast wieder das gleiche Bild wie beim Start. Norris ist in einer besseren Situation. Er kommt besser aus der letzten Kurve raus, aber Verstappen eiskalt. Da ist er ein Vollstrecker, obwohl ihm eigentlich die Kurve gar nicht gehört. Er zieht da durch und Norris zuckt zurück. Beim Start war es genau das gleiche da in Kurve 2. Also das zeigt, Max Verstappen ist der wahre Champion und dann natürlich, wie er das Rennen exekutiert von der Spitze weg. Er erlaubt sich fast keinen Fehler. Ich glaube, er hat einen einzigen, irgendwann einmal so Runde 20 rum, da hat er mal im ersten Sektor 6 Zehntel verloren, er war kurz neben der Strecke, aber ansonsten ist er eigentlich perfekt gefahren.
Ja, es war sein 9. Sieg in dieser Saison. Ansonsten war aber, wie gesagt, auch eben in Sachen Reifenschäden relativ viel los. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, was ist da genau passiert? Warum gerade in Runde 34 bei den beiden? Hatte das, lag ja auf der Spiegel von Albon dann auf der Strecke und der Bottas ist drüber gefahren und es gab viele Splitter. Hatten die Splitter damit zu tun? Waren es die Reifen an sich? Was war das Thema?
Es war eine Kombination von beiden. Also dieses Katar ist ja eine ganz komische Rennstrecke, obwohl sie so wahnsinnig schnell ist und vor allem 9 schnelle Rechtskurven hat. Ist natürlich der linke Vorderreifen extrem belastet, aber es gibt praktisch keine thermische Abnutzung. Das heißt, es gibt kaum Gripverlust. Die Autos werden immer schneller, auch mit weniger Gummiauflage. Das heißt, das animiert natürlich die Teams und die Fahrer dazu, so lange wie möglich draußen zu bleiben. Sie werden ja immer schneller, da will keiner diesen neuen harten Reifen nehmen. Also bleiben die ewig draußen. Das Problem ist nur, ist der Verschleiß. Die Gummiauflage wird immer weniger. Pirelli misst die Gummiauflage bei den Reifen an 6 Stellen und dann in Runde 35, als alle dann die Reifen wechseln mussten hinter dem Safety Car, wurden die Reifen natürlich dann eingesammelt und geprüft und bei praktisch allen waren an mindestens 3 Messstellen die Gummiauflage komplett verschwunden am linken Vorderreifen. Da hat schon die Karkasse durchgescheint und dann reicht natürlich ein Kieselstein oder ein Splitter von einem Spiegel oder irgendein Carbon-Teil aus, um den Reifen so zu schädigen, dass er erstmal sich ein schleichender Plattfuß ankündigt. Das geht aber dann ganz schnell in den schnellen Kurven. Innerhalb von 2, 3 Kurven kommt es dann zum Platzer. Und Mario Isola hat uns erzählt, er bringt es dann schon mit den Splittern des Spiegels in Verbindung, weil er gesagt hat, Hamilton und Sainz sind da drüber gefahren und 3 Kurven später war der Reifenschaden da. Also das eine hat mit dem anderen zu tun, aber wie Fred Vasseur auch richtig gesagt hat, ein frischer Reifen und ich fahre über die Splitter, passiert gar nichts. Ein Reifen nach 35 Runden und über die Splitter, das ist natürlich der Tod für den Reifen.
Ja, Christian Horner hat auch danach noch gesagt, das war eigentlich wie Roulette dann. Also sie wollten alle draußen bleiben, weil die Zeiten ja noch super waren und keiner wollte der Erste sein, weil es hätte ja ein Safety Car kommen können. Und dann sagt er, hat sich das eigentlich so hochgeschaukelt.
Ja, dazu ist zu sagen, Fred Vasseur sagt ja immer, die Formel 1 ist so extrem geworden. Alle müssen so ans Limit und zwar mit allem. Er sagt, wir stehen eigentlich bei jedem Rennen mit einem Fuß in der Illegalität. Was das Gewicht des Autos angeht, was den Sprit angeht, ob der reicht. Also wie gesagt, die müssen da alle ganz, ganz hoch pokern, haben gestern fast 12 Fahrer gemacht, 2 haben dafür bezahlt mit einem Reifenschaden, die anderen waren die großen Gewinner, denn sie konnten während der Safety-Car-Phase dann quasi gratis die Reifen wechseln.
Ja gut, Piastri hat da ja richtig blöd erwischt, sage ich jetzt mal. Der war ja genau dann eine Runde bevor das Safety Car rein.
Ja, und George Russell natürlich noch blöder. Der war ja der allererste in Runde 23. Der musste aber rein, weil die Mercedes, wie, auch wieder hier wie durch ein Wunder oder keine Ahnung, von Geisterhand, begannen die plötzlich ab Runde 15 massiv zu untersteuern. Das war eigentlich gar nicht mehr zu fahren richtig, hat viel zu viel Zeit verloren. Und da war klar, es muss eine Frontflügeladaption her und natürlich dann auch die frischen Reifen. Und dann haben alle anderen gesehen, der harte Reifen, der ist langsamer. Ja. Und wir bleiben jetzt so lange wie möglich draußen, pokern eben, wie du schon gesagt hast, bis zum bitteren Ende. Irgendeiner hätte dann schon die Reißleine ziehen müssen. Piastri war ja eine Reaktion auf die Reifenschäden. Man wollte eigentlich auch Lando Norris reinholen, aber der war schon vorbei an der Boxeneinfahrt. Hätte man wahrscheinlich die Runde später gemacht. Ich nehme an, da wären dann eine Runde später mit oder ohne Safety Car, wäre ohnehin jeder reingekommen, weil die natürlich dann schon gesehen haben, so, jetzt sind wir wirklich am Limit.
Ja, wir sind ja nach dem Rennen auch nochmal durchgegangen, wie viele Fahrer eigentlich Strafen bekommen haben, weil das waren doch ganz schön viele. Und irgendwie hat sich das so durch das ganze Wochenende gezogen, dieses Thema. Das fing ja schon an nach der Qualifikation. Da gab es ja schon richtig Stress zwischen Verstappen und George Russell. Verstappen hat seine Pole verloren, weil er angeblich oder weil er zu langsam auf der Strecke unterwegs war und dadurch Russell behindert hat. Ich glaube, Verstappen war echt angefressen nach der Geschichte. Und dann am Sonntag im Rennen ging das Thema Strafen eigentlich gerade wieder von vorne los. Die erschienen mir relativ viel, relativ hart. Wie hast du das empfunden?
Naja, man hat das Ganze ja so ein bisschen in Verbindung gebracht mit dem Chaos, das derzeit bei der FIA herrscht. Wir hatten ja schon vor Las Vegas, wurde Rennleiter Nils Wittig entlassen. Dann musste man den Rui Marquez, der eigentlich Formel 2 und Formel 3 macht, aus dem Hut zaubern. Der hat seine Sache in Las Vegas gut gemacht. Dann kommen wir in Katar an. Dann sagt mir Gary Connolly, einer der Chefkommissare, ich habe erfahren, gestern ist mein Kollege Tim Mayer entlassen worden. Dazu die designierte neue Formel 2 Rennleiterin Jeanette Tan. Das hieß dann im Umkehrschluss, Rui Marquez muss beides machen, Formel 2 und Formel 1, was natürlich absolut nicht ideal ist. Die FIA hat keine Ersatzleute mehr, da gehen die Leute aus. Aber die Hire and Fire Politik von Präsident Bin Sulayem, die hat natürlich ihre Konsequenzen. Jetzt hat man schon dieses Chaos im Rennen auch mit dem Chaos bei der FIA in Verbindung gebracht. Das sind ja eigentlich die gleichen Leute. Auf der einen Seite natürlich Rennleiter Rui Marquez, der entscheiden muss, wann ein Safety Car kommt und wann nicht. Oder der hin und wieder auch an die Stewards Report erstattet, dass da irgendwas vorgefallen ist, wo er meint, das wäre strafwürdig. Die Stewards entscheiden dann über die Strafen. Aber wie gesagt, auch hier wurde ja einer entlassen mit Tim Mayer. Und wenn man aber sich das die ganzen Strafen anschaut, sowohl die von Verstappen als auch die von der einzelnen Fahrer im Rennen, muss man sagen, man konnte alle Strafen geben. Das Strafmaß kann man sich vielleicht ein bisschen streiten, aber da kann man sich immer drüber streiten. Also man, das liegt halt immer am Messen der Stewards, der Sportkommissare. Aber ich meine, Verstappen war langsam in dieser Kurve ohne großen Grund. Er hat zwar gesagt, er musste spacen, weil Alonso vor ihm war, aber er wusste, dass Russell von hinten ankommt. Das konnte er sehen zwischen zwei Kurven. Und er wusste auch, dass Russell jetzt nicht auf einer Auslaufrunde ist, eine Einlaufrunde, quasi die erste aus der Box raus ist, sondern auf einer Vorbereitungsrunde. Und wenn er ihm dann im Weg steht, kann er sich jetzt nicht beklagen. Es war ja auch nur ein Startplatz. Die Stewards haben ganz klar gesagt, wäre Russell auf einer richtig schnellen Runde gewesen, wären es drei Startplätze gewesen. Also da kann er sich jetzt nicht groß beklagen. Auch im Rennen muss ich sagen, Lando Norris, wenn ich bei einer gelben Flagge den Fuß nicht vom Gas nehme, darf ich auch mich nicht beschweren. Das gab schon immer eine Strafe. Jetzt kann man sagen.
Da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Würdest du sagen, weil da war ja wirklich Andreas Stella nach dem Rennen echt sauer, weil er gesagt hat, es hat nicht so ganz das Strafmaß gepasst zu dem, wie gefährlich es im Endeffekt war. Also wie groß die Gefahr war in dem Moment. Kann man das überhaupt so zueinander setzen? Ist es nicht so, also er hatte das Beispiel zitiert, es sieht so ein bisschen so aus, als würde man so ein angestaubtes Buch aus dem Regal nehmen, da drin blättern und dann einfach so die Strafe da draus rausnehmen. Aber es ist ja schon so, dass eine doppelt geschwenkt gelbe Flagge ja auch einfach eine gewisse Gefahr bedeutet. Wenn, dann hätte man ja eine andere Flagge schwenken müssen. Also wie siehst du das? War das Strafmaß in dem Fall, wie du gerade schon angerissen hast, Norris zu hart, oder?
Nee, finde ich nicht. Also wie gesagt, wie du schon sagst, doppelt geschwenkt Geld heißt, hier ist eine Gefahr. Wie groß die ist und wie klein die ist, kann weder der Fahrer noch sonst irgendjemand einschätzen. Das muss der Rennleiter bestimmen. Und doppelt Geld heißt eben, die Gefahr ist groß genug, dass man vom Gas muss. Er ist ja gar nicht vom Gas gegangen, hat er auch zugegeben. Und das Einzige, was uns alle ein bisschen überrascht hat, das war ja auch dann später bei Hamilton mit der Durchfahrtsstrafe, Er hat ja nicht 10 Sekunden hinten drauf gekriegt, wie das jetzt in den letzten Jahren so üblich war, sondern eine richtige Stop and Go, 10 Sekunden Strafe, die ja richtig reinhaut, vor allem kurz nach dem Ende einer Safety Car Phase, wo das Feld noch zusammen ist. Er ist dann auf den letzten Platz zurückgefallen. Bloß hier hatte man sich jetzt auch vorher schon verständigt, Leute, diese ganzen 10 Sekunden Strafen, 5 10 Sekunden Strafen, die danach dann addiert werden, das ist eigentlich keine richtige Strafe. Man sollte solche Strafen wirklich wieder, wenn es möglich ist, sofort abdienen lassen. Ja, beim Hamilton war es dann eine Durchfahrtsstrafe. Irgendwie ist es auch gerecht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum haben wir das in den letzten 4-5 Jahren nicht mehr gesehen? Also wir waren ja alle ganz verwundert, das kannten wir gar nicht mehr. Ich glaube, die letzte Stop-and-Go-10-Sekunden-Strafe, an die ich mich erinnern kann, die in der Boxengasse abgedient wurde, war, glaube ich, Sebastian Vettel in Baku, als er da dem Hamilton in so einem Art Revanche-Fall ins Auto gefahren ist. Ansonsten hat man das immer mit Aufaddieren von Zeitstrafen erledigt. Also insofern fand ich jetzt nicht schlecht, dass dabei. Und auch wenn der Hamilton einen Frühstart macht, darf er sich nicht beklagen. Das gab immer eine Strafe. Wenn er zu schnell durch die Box fährt, es gab immer eine Strafe. Wenn der Lawson den Bottas ganz klar von der Strecke boxt, gab immer eine Strafe. Oder der Albon gegen den Magnussen, hat er gleich zweimal gemacht. Also, wie gesagt, die Strafen an und für sich waren gerechtfertigt. Beim Strafmaß kann man vielleicht sagen, hätte vielleicht mal 5 Sekunden oder 10 Sekunden geben müssen. Ich finde, Norris hat die richtige Strafe gekriegt, weil bei Doppelgelb und wenn da keiner vom Gas geht, dann muss man einfach durchgreifen. Es kann eine ganz andere Situation sein. Da kann, keine Ahnung, gerade ein Streckenposten auf dem Weg auf die Rennstrecke sein, um irgendeinen Teil aufzuklauben. Sieht ja keiner. Da muss man einfach rigoros sagen, egal wie groß das Gefahrenpotenzial in der Situation ist, das gibt 10 Sekunden Stop and Go.
Dann hatten wir ja auch schon gedacht, dass sich hier in Katar vielleicht die Konstrukteurs-WM entscheidet. Ist jetzt nicht so. Matchball hätte McLaren gehabt, konnten sie nicht umsetzen. Ferrari hat jetzt, glaube ich, 9 Punkte nochmal aufgeholt.
Ja, nee, einmal haben sie, glaube ich, im Sprint genau. Haben sie 5 Punkte verloren. Jetzt haben sie wieder aufgeholt. Ja. Jetzt steht es bei 21 genau. Zählern die Differenz.
So sieht's aus. Kurz mit den Zahlen durcheinander gekommen. Aber hat McLaren in gewisser Weise Ferrari auch ein Geschenk jetzt gemacht? Weil Ferrari war ja von der Performance her jetzt im Rennen nicht so konkurrenzfähig.
McLaren hat, ich würde es vielleicht nicht sagen, einen Matchball vergeben, weil da hätten sie richtig Punkte gut machen müssen, aber sie haben eine Möglichkeit vergeben, diesen Matchball in Abu Dhabi noch größer werden zu lassen oder wahrscheinlicher werden zu lassen. Es war das schnellere Auto, das ist ganz klar. Der Ferrari hat besser funktioniert, als sich das Ferrari so vorgestellt hat. Das war so ein bisschen ihre Angststrecke, aber trotzdem, McLaren war ganz klar überlegen gegen Ferrari und hat einfach zu wenig draus gemacht. Spielt natürlich die Strafe für Norris mit rein. Er hat am Ende dann nur noch 1 Punkt für den 10. Platz gekriegt und 1 für die schnellste Runde. War eh noch Glück, dass er da ein bisschen was abgestaubt hat. Piastri wurde Dritter, hat sich zwischen den beiden Ferrari platziert. Ferrari hätte ja auch besser ausschauen können. Ich habe mal, der Reifenschaden hat Carlos Sainz sicher 1-2 Plätze gekostet. Also insofern, Entschuldigung, hier fällt gerade eine Palme um.
Ja. Das ist hier real.
Ja, real life. Der Wind ist wirklich stark. Ja. Also wie gesagt, Ferrari hat das Beste aus der Situation gemacht. Natürlich sind 21 Punkte Rückstand. Das ist schon viel. Ein Doppelsieg würde sicher helfen. Und dann dürfte sich aber McLaren auch nicht als Dritter und Vierter platzieren.
Ja. Weil wir gerade sagten, real life, was mich jetzt daran erinnert, wir haben noch nicht so viel über Verstappen geredet. Der hat ja irgendwie zu Beginn des Wochenendes noch mit Nico Hülkenberg gekämpft im Sprint. Also da war er auch, glaube ich, nochmal auf dem Boden der Tatsachen kurz zurück. Das war ein bisschen ungewohnt. Und dann im Rennen fährt er um den Sieg. Wie kam das dazu?
Ja, es zeigt, wie diffizil und komplex diese Autos sind. Und speziell der Red Bull, der von Not und Elend geht er innerhalb von Stunden dann wieder über glorreiche Siege. Also ich meine, das Auto war unfahrbar, wie Max Verstappen im Sprint auch gesagt hat. Er war ja nicht mal in der Lage, das Tempo von Hülkenberg zu halten. Hülkenberg ist ihm dann so leicht davongefahren. Und das war also kein Pech. Und das Auto war einfach langsam. Er hat gesagt, das ist nicht connected. Das sagen die Fahrer immer, wenn es mal Untersteuern, mal Übersteuern gibt, dass die Front was anderes macht als das Heck, als wäre das Auto gar nicht ein Stück. Dann hat man sich da in Klausur begeben in den 3 Stunden bis zur Qualifikation und plötzlich stand da ein ganz anderer Red Bull da. Man hat natürlich am Fahrwerk einiges geändert, um die Reifen gleichzeitig ins Temperaturfenster zu bringen. Man hat mit den Reifendrücken gespielt. gespielt und was auch eine ganz große Rolle spielte, zwar die Vorbereitung der Reifen für die schnellen Qualifikationsrunden. Bei Red Bull hat sich dann herausgestellt, der Trick waren Abkühlrunden dazwischen. Im Q2 ist man nicht dazwischen an die Box gegangen, im Q3 ist man an die Box gegangen, um mit möglichst wenig Sprit immer rauszufahren. Und das war, glaube ich, dann auch der Schlüssel zur Pole Position.
Haas, ne Hülkenberg, für die war das Wochenende ja auch wahnsinnig wichtig. Jetzt lief es im Rennen nicht so dolle für den Hülkenberg. Es ging tatsächlich um Konstrukteurs-WM Platz 6 gegen Alpine und Toro Rosso. Und da hat natürlich Alpine jetzt super ausgesehen mit Pierre Gasly auf Platz 5.
Ja, am Anfang sah es so aus, als würde Haas die Nummer für sich entscheiden, schon im Sprint 2 Punkte, was ja für so ein Team, das eigentlich ja nicht zu den Top 4 zählt, schon mal eine große Nummer ist. Und da hat er mir gedacht, das geht im Rennen so weiter. Dann gab es aber leider in der Qualifikation ein Problem bei Nico Hülkenberg. Im zweiten Versuch war die Batterie leer, da hatte man nämlich aufgepasst vom Motormodus her. Deswegen ist Nico nur vom Startplatz 18 ins Rennen gegangen. Da war natürlich eigentlich schon alles verloren, da wollte er zu viel, ist schon beim Start in eine Kollision geraten. Später hat er sich dann kurz vor dem Restart beim Aufwärmen der Reifen rausgehauen, ähnlich wie Perez, war unglücklich. Kevin Magnussen war gut unterwegs, er war vor Gasly. Das Problem war, er war einer der vier Fahrer, die vor der Safety-Car-Phase Reifen gewechselt haben, war natürlich dann angeschmiert. Danach war er vier Positionen zurück, ist noch Neunter geworden, war Schadensbegrenzung. Aber der Gasly hat natürlich, man kann fast sagen, mit der ähnlichen Taktik wie in Brasilien, wo ja auch die beiden Alpinen ewig draußen geblieben sind und dann haben sie dieses Geschenk des Abbruchs gekriegt und des Gratis-Boxenstopps hier durch das Safety-Car. Der steht da plötzlich auf Platz 5 nach der Safety-Car-Phase. Und dann muss man wirklich sagen, Hut ab vor Gasly, der verteidigt den fünften Platz über 15 Runden gegen Sainz. Also ich fand, der Sainz hätte das ein bisschen besser anstellen können. Der Ferrari war sicher das schnellere Auto. Aber Gasly hat ihm da immer die Tür zugemacht und das nicht unfair. Er ist hart gefahren. Er ist eigentlich so verstappenmäßig gefahren, muss man sagen. Also eine ganz klasse Leistung von Gasly. Und das hat jetzt Alpine 5 Punkte Vorsprung gebracht. Die werden ganz, ganz schwer aufzuholen sein. Es ist ein bisschen ungerecht, weil der Haas über die Saison das konstante Auto war. Der Alpine ist eigentlich erst so in Austin gekommen. Ja, das letzte Upgrade, der letzte Unterboden, der hat eigentlich den Unterschied ausgemacht. Und seitdem ist der Alpine schon ein Auto für die Top 10. Und dann haben sie einfach oft das richtige Gefühl für die Strategie, wie in Brasilien, wie jetzt.
Wir waren gerade noch bei Alpine und da kam ja nach dem Rennen noch so ein Thema auf, da will ich noch mal kurz drüber sprechen, dass vielleicht Doohan in Abu Dhabi dann im Auto sitzen könnte.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich sicher. Esteban Ocon kommt ja nicht mehr auf die Füße, seit dieses Upgrade da ist. Er verliert ständig gegen Gasly, was er natürlich nicht verstehen kann. Hier in Katar war er 19. langsamer. Der ist nicht 19. langsamer als Gasly. Er müsste eigentlich genauso von dem besseren Auto profitieren. Er hat da so ein bisschen Verdacht, dass er vielleicht nicht mehr fair gespielt wird. Das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Dann wurden die alle sauer. Dann wollte man ihm den Test, den er ja für Haas nach dem Finale in Abu Dhabi macht, den Reifentest, den wollte man ihm plötzlich wieder verbieten, obwohl der eigentlich schon genehmigt war. Da ging es hin und her und hin und her. Und dann hat natürlich Flavio Briatore hat sich gedacht, na, eine gute Gelegenheit, den Doohan mal schon im Ernstfall zu testen und dem da eine Rennmöglichkeit zu geben. Und so ist das Ganze dann entstanden. Jetzt kann der Doohan da in Abu Dhabi fahren, den Ocon lassen sie dann doch für den Haas testen. Das war so quasi das Ersatzgeschenk dafür. Und so ist die Ehe so ein bisschen vorzeitig auseinandergegangen. Der Doohan kann jetzt in Abu Dhabi mal zeigen, was er wirklich kann.
Du hast mir jetzt die Vorlage geliefert, Ehe vorzeitig auseinandergegangen. Wir müssen über Sergio Perez sprechen. Ja. Was war das für ein Wochenende? Im Sprint in der Boxengasse, weil er aus der Boxengasse gestartet ist, von Franco Colapinto überholt worden. Der stand ja an der grünen Ampel und man dachte ja, fahr los. Mhm. Und im Rennen eben hinterm Safety Car gedreht. Gut, ist Nico Hülkenberg auch passiert. Aber ist es jetzt nicht Zeit für ihn, so langsam vielleicht auch für sich zu sagen, wow, ich muss eventuell freiwillig gehen?
Ja, jetzt das Problem ist für ihn, jetzt ist es eigentlich schon fast zu spät, freiwillig zu gehen. Weil er keine Alternativen mehr hat. Er hätte sich eigentlich schon Mitte Jahr darum kümmern müssen. Er hat ja gemerkt, dass er den Verstappen nie biegen wird. Und statt den Vertrag mit Red Bull zu verlängern, hätte er sich vielleicht irgendwo anders anbieten sollen. Ich nehme an, zu dem Zeitpunkt hätte man ihn noch genommen. Jetzt ist kein Platz mehr frei, der wird freiwillig nicht gehen. Das heißt, Red Bull wird sein Gehalt bezahlen müssen. Red Bull wird die mexikanischen Sponsoren verlieren. Das ist eine zweistellige Millionensumme. Das wird sie kosten, aber sie werden es machen, weil Perez, der kriegt keinen Fuß mehr auf den Boden, das hat man gesehen, der ist völlig verunsichert. Er ist im Rennen ganz ordentlich gefahren, war Fünfter, hätte den Platz sicher auch zu Ende gefahren, aber dann kommt dieser Fehler. Also das kann man vergessen, die Nummer, und es wird dann nächstes Jahr entweder Tsunoda oder Liam Lawson drin sitzen. Colapinto wird es nicht sein, da können wir auch nochmal zu Alpine zurückkommen. Colapinto war ja bei beiden auf der Rechnung, aber sowohl Red Bull als Alpine haben da ein bisschen das Interesse verloren, waren sicher auch die Unfälle mit dran schuld. Jetzt in Katar war ja auch nicht, sagen wir mal, überragend. Da ist ihm Albon davongefahren, er kam mit der Strecke irgendwie nicht zurecht. Also er wird sich wahrscheinlich damit abfinden müssen, Ersatzfahrer bei Williams zu sein, dort mit alten Autos zu testen, Simulator zu fahren. Alpine und Red Bull verlassen sich auf eigene Kräfte. Das hieße dann auch, wenn Lawson oder Tsunoda auf den Perez-Sitz aufsteigen, dass dann Hadjar den zweiten Toro Rosso fährt. Bei Alpine hat man schon vorgesorgt, Ersatzfahrer ist Hal Aaron, der jetzt sein erstes Formel-2-Rennen gewonnen hat. Das heißt also, man versucht alles jetzt so aus den eigenen Reihen zu erledigen, statt den Colapinto da einzukaufen.
Was mir noch so auffiel über das Wochenende mit Perez war, wie oft er eigentlich das Wort wir benutzt hat. Also er hat sein Problem, und man muss ja jetzt wirklich von seinem Problem sprechen, weil klar hatte Verstappen ja auch jetzt kein einfaches Auto zu fahren, aber er hat sogar so einen langen Zeitraum einfach jetzt nicht in den Griff gekriegt. Und da fehlt mir auch so ein bisschen die Eigenverantwortung, die er so übernimmt. Er schiebt es immer noch so ein bisschen auf, ja, wir als Team müssen eine Lösung finden und wir sind mit dem Setup schon näher dran gekommen. Aber eigentlich ist da ja, sage ich jetzt mal, die Durststrecke ist zu lang.
Ja, und unterschwellig wirft er auch dem Team vor, dass sie vielleicht das Auto falsch einstellen und es nicht so verstehen und nicht auf seine Bedürfnisse auf die Räderstellen abstimmen. Ja. Und da spielt natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein Stolz mit. Der ist ja schon getroffen, dass er jetzt ziemlich schlecht aussieht und er dann abserviert werden soll. Also Perez ist in einer ganz misslichen Lage und wie gesagt, das wird sicher einen Entscheidungskrieg geben, aber im Endeffekt wird Red Bull vermutlich die Entscheidung treffen, ihn zu beurlauben, mehr oder weniger, also ihm das Geld auszuzahlen. Das wird erst nach Abu Dhabi entschieden, in der Vorstandssitzung. Das können natürlich nicht Horner und Marco ganz alleine machen. Das betrifft auch die Thais, das betrifft natürlich auch den Minzlaff, also den Chef von Red Bull Österreich da, von den Sportaktivitäten. Das wird sicher jetzt nicht irgendwo an der Rennstrecke entschieden werden, weil da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und ich nehme an, es wird, wie gesagt, wir werden Perez nächstes Jahr nicht in der Formel 1 sehen.
Klare Aussage, klare Vermutung. Eine lange Durststrecke hatte Sauber. Die hatten bis dato noch keinen einzigen Punkt in dieser Saison geholt und wurden jetzt im Rennen in Katar erlöst. Mit Guan Yu Zhou, der dann auf Platz 8 war, glaube ich, genau. Platz 8 ins Ziel kam und Bottas hätte es ja fast auch noch geschafft.
Ja, es war ganz klar kein Glück. Das war rausgefahren seit den letzten beiden Upgrades, das eine war die Hinterachse, das andere war der Unterboden, ist der sauber besser geworden, hatte man schon in Las Vegas gemerkt. Jetzt hat es sich in Katar ganz klar gezeigt, beide waren ja im Q2, Zhou hatte sogar eine kleine Chance ins Q3 zu kommen, Zhou, wie gesagt, ist aus eigener Kraft da in die Punkte gefahren, er war am Ende so schnell wie Magnussen konnte die 4-Sekunden Lücke nicht mehr schließen, er war so schnell wie Alonso vor ihm, also muss man sagen, Hut ab vor Sauber, dass sie das gerade noch so gedreht gekriegt haben. Ganz, ganz wichtig für nächstes Jahr, denn das ist die Basis für nächstes Jahr. Wenn die nicht funktioniert hätte, hätte man fürchten müssen, es geht nächstes Jahr da unten im Elend so weiter. Aber jetzt gibt es eine Perspektive, kommt ja Hülkenberg, es kommt Bortoletto, also frisches Blut, anerkannt schnelle Rennfahrer. Ich glaube, Sauber kann hoffen, dass sie sich nächstes Jahr stabilisieren und dann auf dieser Basis wird ja dann auch das Audi-Werksteam 2026 gebildet.
War ja auch vielleicht ein wichtiges Signal, gerade weil in Katar jetzt von Audi verkündet wurde, dass da jetzt investiert wird. Also insofern passte das ja wunderbar zusammen.
Ja, ja, also mein, für Audi ist dieses Geld ganz wichtig. Es ist zwar ein Deal, der schon lange, lange, an dem schon lange, lange gearbeitet wird. Ein Jahr, da gab es die Audi-Krise oder die VW-Krise noch gar nicht. Kommt Ihnen natürlich jetzt gelegen, weil intern es sich viel besser argumentiert, wenn da einer mit der dreistelligen Millionensumme einsteigt, was ja wiederum Audi selbst entlastet. Es müssen ja Infrastrukturmaßnahmen hin wieder getroffen werden. Es muss Personal engagiert werden. Es werden Prozesse geändert. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und das übernimmt jetzt zum Teil der neue Investor, der katarische Staatsfonds. Also das sieht dann intern schon viel besser aus, vor dem Hintergrund von Werksschließungen, Entlassungen anderswo. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Wir haben jetzt insgesamt schon 6 Teams, die irgendwelche Investoren drin haben. Die Formel 1 ist attraktiv. Wir haben ja dann auch 2026 ein 11. Team mit Cadillac. Also wie gesagt, es kommt jetzt alles so ein bisschen zusammen. Zum Positiven für Audi, ich glaube, das Projekt wird jetzt in den nächsten Monaten und hoffentlich auch im nächsten Jahr nicht mehr so oft hinterfragt werden, wie es bis jetzt der Fall war. Hm.
Ich flieg zurück nach Deutschland. Du fliegst direkt weiter nach Abu Dhabi. Was erwartet uns in Abu Dhabi zum großen Finale?
Ich würde mal sagen, eine Wiederholung von Katar. Der einzige Faktor wird vielleicht sein, der anders ist als in Katar. Es sollte das Wetter ein bisschen wärmer sein. Aber ich erwarte McLaren wieder als schnellstes Auto. Wenn Red Bull sein Auto abgestimmt kriegt, ist Verstappen natürlich der große Gegner von McLaren. Ich würde mich wundern, wenn Ferrari auf dem Level von McLaren fahren würde. Die müssen hoffen, dass vorne irgendwas passiert, dass sie da genügend Punkte abstauben, um dann den Konstrukteurs-WM doch noch zu gewinnen. Und es wird ein ganz heißer Kampf da um Platz 6. Wie gesagt, Alpine, Haas und Toro Rosso liegen 13 Punkte auseinander. Da ist alles möglich. Ich glaube, es gibt noch genügend Themen, die es lohnend erscheinen lassen, den Grand Prix in Abu Dhabi sich noch anzuschauen.
Ich hoffe für euch, der Kollege kommt dann mit, es wird ein bisschen wärmer als hier und weniger windig. Und genau. Deswegen sagen wir jetzt auch, bevor hier irgendwie noch eine Palme oder irgendein Ast durch die Gegend fliegt, wir sagen danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen mit dieser neuen Folge Formel Schmidt. Und die nächste kommt dann ganz sicher nach Abu Dhabi. Vielen Dank.
Servus.